Gold, eine Weltgeschichte von Bernd Stefan Grewe. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Doch woher stammt eigentlich die verführerische Kraft des Edelmetalls? Seit eh und je fühlen sich Menschen davon angezogen und sind sogar bereit dafür, Konflikte, Ausbeutung und einen stetig steigenden Preis in Kauf zu nehmen. Die ambivalente Beziehung des Menschen zum Gold hat eine lange Geschichte, die sich durch mindestens 3 Jahrtausende und über den gesamten Erdball hinwegzieht. Seit seiner Entdeckung hat es zu unzähligen Konflikten und Gewalttaten geführt. Gleichzeitig galt es stets als Symbol für Reichtum, Macht und Schönheit. Menschen suchten und begehrten es. In den folgenden Blinks haben wir spannende Geschichten des Goldes zusammengefasst. Du erfährst, wann und wo die ersten Schmuckstücke aus Gold hergestellt wurden, wie das Edelmetall zum Zahlungsmittel wurde und welche Rolle es heute noch in der globalisierten und digitalisierten Finanzwelt spielt. Blink Nummer 1. Schon in der Vorgeschichte und Antike wurde Gold als Schmuck und Zahlungsmittel verwendet. Falls du als Kind mal Asterix und Kleopatra gesehen hast, weißt du, dass bereits die ägyptischen Pharaonen ein Faible für Goldschmuck hatten. Und sie waren nicht die einzigen. Irgendwie war Gold immer ein wichtiger Teil der Menschheitsgeschichte. Aber wann genau fing das eigentlich an? Die ältesten Goldfunde stammen aus dem 5. Jahrtausend vor Christus. Sie wurden 1972 im Grab eines Mannes nahe der bulgarischen Stadt Varna entdeckt. Bei den insgesamt mehr als 1,5 Kilogramm schweren Objekten fanden sich unter anderem ein Zepter und ein goldener Penisaufsatz. Solcherlei Funde sind typisch für archäologische Artefakte aus der Vorgeschichte. Damals diente Gold hauptsächlich zur Dekoration und zur Demonstration von Macht. Für die Verarbeitung zu Werkzeugen war das Metall zu weich und zu selten. Deshalb gibt es zwar eine Eisen- und eine Bronzezeit, aber keine Goldzeit. Gold war nie das vorherrschende Rohmaterial für Nutzgegenstände. Stattdessen wurde es schon früh zum Symbol für Macht und Göttlichkeit. Im alten Ägypten beispielsweise kam allein dem Pharao das Recht zu, Gold zu besitzen. Es hatte außerdem schon früh eine wichtige Bedeutung für Handels- und Entdeckungsreisen. Die erste topografische Karte der Ägypter etwa wurde nicht zur Lokalisation von Flüssen oder Siedlungen erstellt, sondern um eine entfernte Goldmine wiederzufinden. In der Antike verwendete man das Edelmetall vor allem als Schmuck und Zahlungsmittel. So wurden bereits im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die ersten Goldmünzen hergestellt. Sie gehörten dem legendären letzten Monarchen von Lydien in Kleinasien, König Kroisos. Der war so reich, dass man noch heute über verschwenderische Menschen sagt, sie würden wie Krösus leben. Etwa 500 Jahre später hatte sich bereits ein ausgeprägter Fernhandel entwickelt. In Südindien fand man mehrere hundert römische Gold- und Silbermünzen, was auf eine frühe Handelsbeziehung zwischen Indien und dem Römischen Reich hindeutet. Dabei kam Gold durch seinen rasant steigenden Wert schon früh eine besondere Rolle im politischen Geschehen zu. Mithilfe von Gold konnten Herrscher Feldzüge und Kriege finanzieren, die wiederum häufig das Ziel hatten, Gegenden mit reichen Goldvorkommen oder reiche Herrscher zu erobern. Julius Caesar etwa erbeutete bei seinem Feldzug gegen die Helvetier so viel Gold, dass er damit 2 eigene Legionen finanzieren konnte. Mit dieser Streitmacht gelang es ihm wiederum, die Kelten in Gallien zu unterwerfen. Blink Nummer 2. Im Mittelalter wurde das Gold zum verbindenden Element zwischen Europa, Asien und Afrika. Geld ist Macht und Macht ist Geld, besagt ein berühmter Aphorismus. Ersetzt man Geld durch Gold, trifft er schon auf das Mittelalter zu. Im Mittelalter galt Gold als Garantie für die Macht eines Herrschers. Denn wer genug Gold besaß, konnte damit seine Krieger bezahlen. Und wer seine Krieger bezahlen konnte, konnte sein Reich schützen und wurde somit vom Volk unterstützt. Gold besaß daher schon damals eine starke Symbolkraft. In Form von Insignien wie Zepter oder Kronen wurde es genutzt, um Reichtum, Macht und Einfluss zu demonstrieren. Um 470 nach Christus waren die meisten der leicht zu erreichenden Goldreserven in Europa bereits erschöpft. Und so musste man sich nach anderen Quellen umsehen. Da zur selben Zeit einige Goldadern in Zentralasien gefunden worden waren, nahm Europa schon bald die ersten Handelsbeziehungen zu dem Kontinent im Osten auf. Es gab jedoch auch wesentlich gewaltvollere Methoden, um an das Edelmetall zu gelangen. Karl der Große war einer der erfolgreichsten Schatzräuber aller Zeiten. Er führte unter anderem Feldzüge gegen die Sachsen, die Langobarden und die Awaren, um mit der Beute seine Schatzkammern zu füllen. Auch in Afrika spielte Gold schon früh eine wichtige Rolle. Als einer der ältesten Nachweise für den Abbau von Gold in Südafrika gilt das goldene Rhinoceros. Das etwa handtellergroße Kunstwerk wurde zwischen 1040 und 1270 angefertigt und beweist somit die Existenz von Goldminen lange vor Ankunft der Europäer. Das Apartheid-Regime im 20. Jahrhundert verschwieg solche Funde jedoch bewusst. Schließlich sollte es so aussehen, als hätten die weißen Eroberer ein quasi leeres Land vorgefunden. Nach demselben Prinzip ging man übrigens auch im heutigen Simbabwe vor. Hier sorgte der Apartheid-Staat Rhodesien dafür, dass die Geschichte und Kultur des Vorgängerreiches Groß-Simbabwe systematisch unterdrückt und verschwiegen wurde. Ein weiteres berühmtes Beispiel für die reichen Goldvorkommen Afrikas ist das westafrikanische Mali. Dort regierte zu Beginn des 14. Jahrhunderts Mansa Musa I., dem seine Goldminen zu unvergleichlichem Reichtum verhalfen. Großer Reichtum lässt sich jedoch schwer verheimlichen. Und so kamen den europäischen Seefahrern bald die ersten Gerüchte über den malischen König und sein Gold zu Ohren. Dies war der Beginn jener tragischen und zerstörerischen Verbindung von Kolonialismus, Gold- und Sklavenhandel, die später den transatlantischen Dreieckshandel begünstigte. Blink Nummer 3. Mit der Ausbeutung lateinamerikanischer Goldvorkommen begann die Globalisierung des Goldes. Auch in verschiedenen lateinamerikanischen Kulturen war Gold bekannt und wurde bereits früh abgebaut. Allerdings wurde es dort nicht als Zahlungsmittel, sondern vielmehr als Rohstoff für Kunsthandwerk und Schmuck genutzt. Die Mixteken zum Beispiel verarbeiteten das Edelmetall schon ca. 1000 nach Christus zu beeindruckenden Kunstwerken und Schmuckstücken. Ihre Techniken wurden ab ungefähr 1460 von den Mayas übernommen. Und dann kamen die europäischen Eroberer. Schon am zweiten Tag nach seiner Ankunft wollte Christoph Kolumbus von den Indigenen wissen, ob es Gold in der Gegend gäbe. Dies war der Anfang eines der brutalsten Kapitel in der Globalgeschichte des Goldes. Vor allem die spanischen und portugiesischen Kolonisatoren beteiligten sich an der rücksichtslosen Ausbeutung Lateinamerikas. Ganze Völker wurden geradezu abgeschlachtet, um an ihre Gold- und Silbervorräte zu kommen. Die eroberten Goldminen wurden wiederum mit Sklaven aus Afrika betrieben und das gestohlene und abgebaute Gold anschließend nach Europa verschifft. Die Jagd nach dem Edelmetall hatte begonnen und die Globalisierung des Goldes intensivierte sich. Mit dem ersten Goldfund im Westen der USA begann 1848 der legendäre Goldrausch. Heute zeugen nur noch die Geisterstädte in Arizona, Kalifornien und Nevada von der Goldgier und dem einstigen Exzess. In New South Wales in Australien folgte wenige Jahre später ein ähnliches Phänomen. Ab 1886 wurde Gold in Südafrika mit industriellen Mitteln im großen Stil gefördert. Leider kam bei dem Großteil der Bevölkerung aber nichts davon an. Die Goldvorkommen trugen eher dazu bei, das rassistische System zu stabilisieren, da sie die Geldmittel für das weiße Regime sicherstellten, während die schwarzen Minenarbeiter kaum bezahlt wurden und keinerlei Rechte hatten. Doch nicht nur in Afrika mussten Minenarbeiter unter untragbaren Zuständen arbeiten. In den russischen Goldminen an der Lena waren die Arbeiter teilweise dazu gezwungen, in Erdhöhlen zu hausen und täglich 16 Stunden lang zu schuften. Der friedliche Protestzug gegen diese Zustände im Frühjahr 1912 wurde vom Militär mit Waffengewalt zerschlagen. Das Ergebnis? Über 500 Tote und Verletzte. Das gewonnene Gold aus Südamerika, Afrika und Russland wurde nach Europa gebracht, wo es größtenteils als Zahlungsmittel verwendet und wieder ausgegeben wurde. Indien wurde einer der bedeutendsten Endabnehmer. Denn dort sind Hochzeitsgeschenke aus Gold ein wichtiger Bestandteil der Kultur. Überall war es das Gleiche. Wenn irgendwo Gold gefunden wurde, freuten sich die Mächtigen und Reichen. Für die Bevölkerung und die Arbeiterschaft jedoch war jede neue Goldader meist eine schlechte Nachricht. Blink Nummer 4. Während der beiden Weltkriege wurde der etablierte Goldstandard aufgehoben. Die Welt war im Goldrausch und das Edelmetall begehrt wie nie. Im 19. Jahrhundert wurden laufend neue Goldvorkommen entdeckt und die Abbautechniken verbesserten sich zusehends, sodass mit der Zeit immer mehr Gold zur Verfügung stand. Um der Relevanz von Gold als Zahlungsmittel und Sicherheit gerecht zu werden, wurde Ende des 19. Jahrhunderts der internationale Goldstandard eingeführt. Das hieß, der Wert des vorhandenen Papiergeldes musste durch die tatsächlichen Goldvorräte der Regierungen gedeckt sein. Wer wollte, konnte von nun an seine Geldscheine bei der Bank gegen die entsprechende Menge Gold eintauschen. Dieses System trug zur wirtschaftlichen Stabilität bei und erleichterte den internationalen Handel, da die Währungskurse nun weniger stark schwankten. Allerdings funktionierte es nur in Friedenszeiten. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, brauchten die beteiligten Länder sehr schnell viel Geld und hoben daher den Goldstandard direkt wieder auf. Von nun an konnte also beliebig viel neues Geld gedruckt werden, ohne dass entsprechende Goldreserven auf Seiten der Staaten erforderlich waren. Der Erste Weltkrieg und die Abschaffung des Goldstandards brachten die wirtschaftlichen Verhältnisse ziemlich durcheinander. Großbritannien zum Beispiel hatte vor dem Krieg viel Geld an die USA verliehen. 4 Jahre später stand es bei den Vereinigten Staaten tief in der Kreide. Als der Krieg vorüber war, wurde der Goldstandard vielerorts wieder eingeführt. Diese Maßnahme sorgte zwar für eine Stabilisierung der Kurse, nahm der Geldpolitik jedoch gleichzeitig Handlungsspielraum. Dies trug maßgeblich zur Weltwirtschaftskrise bei, die in den 1930er Jahren große Teile der europäischen und US-amerikanischen Bevölkerung in Armut stürzte. Im Zweiten Weltkrieg war es dann wieder soweit. Deutschland brauchte dringend Gold. Um den Krieg finanzieren zu können, zwang man die deutsche Bevölkerung, ihr Edelmetall wieder an den Staat zu verkaufen. Privatbesitz war sogar verboten und wurde mit der Todesstrafe geahndet. Darüber hinaus wurde auch das Gold der eroberten Länder sofort nach Deutschland verfrachtet, und zwar nicht nur in Form von Barren, Schmuck und anderen Schätzen. In den besetzten Gebieten Osteuropas wurde den ermordeten Opfern sogar das Zahngold aus dem Mund gebrochen und eingeschmolzen. Einmal mehr begünstigte die Gier nach Gold fürchterliche Verbrechen. Noch vor Ende des Krieges war klar, dass das alte System des Goldstandards nicht mehr funktionierte. Im Juli 1944 trafen sich daher die Abgesandten von 44 Staaten in einem kleinen Ort in New Hampshire, um über eine Reformation zu beraten. Der Name des Ortes ist heute weltberühmt: Bretton Woods. Blink Nummer 5. Von 1944 bis 1971 war der Dollarkurs an den Goldpreis gekoppelt. Ziel der Konferenz in Bretton Woods war die Stabilisierung der Währungen. Viele Staaten hatten sich im Krieg verschuldet und ihr Geldvermögen durch den Druck von Scheinen künstlich aufgebläht. Stabilität und Zuverlässigkeit schienen unter diesen Umständen unerlässlich, um die Wirtschaft vor allem in Europa wieder auf die Beine zu bringen. Im Laufe der 50er Jahre konnte sich das Bretton Woods-System international durchsetzen. Das Grundprinzip funktionierte wie folgt. Der Wert der Währung eines Landes war nicht länger an die Goldreserven gekoppelt, sondern an den US-Dollar. Damit wurde die US-amerikanische Währung zur internationalen Leitwährung. Allein der Dollar selbst sollte den Goldstandard beibehalten. Eine Feinunze Gold war genau 35 Dollar wert. Nun konnte man also jede Währung in Dollar und diese wiederum in Gold umtauschen. Unter dieser Voraussetzung, so hoffte man, würde sich das Vertrauen in die starke US-amerikanische Währung auf die anderen Währungen übertragen. Darüber hinaus wurde der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, geschaffen. Staaten, die ihren Kurs nicht aufrechterhalten konnten, sollten von dieser Sonderorganisation finanziell unterstützt werden. Das Bretton Woods-System funktionierte eine Weile lang ganz gut. Doch es hatte auch einige Konstruktionsfehler. So waren die Vereinigten Staaten dazu gezwungen, parallel zum wirtschaftlichen Wachstum permanent Gold anzuhäufen, um den Wert ihrer Währung stabil zu halten. Irgendwann war dies jedoch nicht mehr möglich. Der Vietnamkrieg führte schließlich dazu, dass das Vertrauen in den Dollar abnahm, da der Krieg enorme Kosten verursachte und mit einem dauerhaften Zahlungsdefizit der USA einherging. 1968 fingen die ersten Börsenhändler an, Wetten auf den Wertabfall des Dollar abzuschließen, und viele Anleger begannen ihr Vermögen lieber in Gold anzulegen. Mit einem Mal schoss die Goldnachfrage wieder in die Höhe. Und mit ihr natürlich auch der Preis. An einigen Handelsplätzen, wie beispielsweise Zürich, konnte irgendwann gar kein Gold mehr geliefert werden. 1971 verkündete Präsident Nixon schließlich das Ende der Goldkonvertibilität des Dollars. Von nun an war es also nicht mehr möglich, seine Dollarnoten in Gold umzutauschen. Ab sofort konnten sich die Währungskurse wieder frei zueinander verhalten. Und auch der Goldpreis wurde nun nicht mehr durch den Dollar, sondern durch den Markt bestimmt. Blink Nummer 6. Mittlerweile ist Gold ein Bestandteil zahlreicher komplexer Finanzprodukte und so teuer wie nie zuvor. Was tut der Goldpreis, wenn er sich frei entwickeln kann? Er schwankt. In letzter Zeit allerdings nur noch in eine Richtung. Gold gilt immer noch als eine der sichersten Anlageformen. Deshalb steigt sein Preis in unsicheren Zeiten, zum Beispiel während eines Krieges, deutlich an. Seit den 80er Jahren wird Gold jedoch nicht mehr nur als Metall, sondern auch in verschiedenen Finanzprodukten an der Börse gehandelt, was die Goldpreise zusätzlich beeinflusst. Eine Produktkategorie sind die Futures. Mit einem Future erwirbt der Käufer eine Kaufoption. Das heißt, er erhält das Recht, eine bestimmte Menge Gold zu einem fixen Zeitpunkt und zu einem festgelegten Preis zu erwerben. Ein Future ist also eine Wette auf die Entwicklung des Goldpreises. Allerdings wurden mit der Zeit immer weniger solcher Futures tatsächlich abgewickelt, sodass die wenigsten Händler das Gold auch wirklich liefern mussten. Stattdessen wurde der Vortrag kurz vor dem Ablaufdatum der Option glattgestellt, also durch ein Gegengeschäft aufgehoben. Das eigentliche physische Produkt blieb dadurch liegen, wo es war, und wechselte nur virtuell seinen Besitzer. Mittlerweile gibt es über die normalen Futures hinaus auch sogenannte Gold-ETFs, kurz für Exchange-Traded Funds. Diese börsengehandelten Fonds werden aus verschiedenen Gold-Futures zusammengesetzt und sind ein einflussreicher Akteur auf dem Futures-Markt. Natürlich wirken sich die börsengehandelten Goldprodukte auch auf den Preis des tatsächlichen Rohstoffes aus. Der ist heute so hoch wie nie zuvor. 2009 stieg er zum ersten Mal auf über 1.000 Dollar pro Feinunze. 2011 stand er schon bei 1.800 Dollar. Die Hintergründe dieser Preissteigerung sind komplex. Ein Grund ist die zunehmende Staatsverschuldung der USA. Dadurch, dass der Dollar an Wert verliert, wird das Gold teurer. Darüber hinaus wollten viele Anleger während der Wirtschaftskrise von 2007 bis 2009 ihr Vermögen sicher investieren und griffen daher auf Gold zurück. Auch dadurch wurde der Goldpreis in die Höhe getrieben. Hinzu kommt die kontinuierlich hohe Nachfrage aus Indien. Noch immer werden dort beträchtliche Mengen des Edelmetalls in Form von Schmuckstücken als Sicherheit für die Familie verschenkt und vererbt. Schätzungen zufolge gibt es derzeit in Indien 24.000 Tonnen Goldschmuck. Wie wir sehen, hat sich das Gold seinen widersprüchlichen Charakter bis heute erhalten. Einerseits gilt es immer noch als sichere Anlage, andererseits wird es als Spekulationsobjekt an der Börse gehandelt. Eines hat sich jedoch kaum verändert. Noch immer verdienen vor allem die daran, die bereits viel besitzen. Das waren unsere Blinks zu Gold, eine Weltgeschichte, von Bernd Stefan Grewe. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Gold seit der Frühgeschichte in zahlreichen Kulturen eine wichtige Rolle spielt. Zunächst wurde vor allem Schmuck daraus hergestellt. Ab der Antike wurde es auch zunehmend als Zahlungsmittel verwendet. Schon damals hatte das Edelmetall eine hohe politische Bedeutung. Kriege wurden damit finanziert und für die Erbeutung weiterer Goldreserven geführt. Mit der Ausbeutung von Goldreserven in Lateinamerika und Afrika begann die Globalisierung des Goldes. Weder der Goldstandard noch das Bretton Woods-System konnten eine langfristige Währungsstabilität garantieren, sodass Gold heute nicht mehr an eine Währung gekoppelt ist. Heute wird es frei auf dem Markt gehandelt und ist so teuer wie nie zuvor.